Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Coach in der Kinderwunschzeit. Ich begleite dich, ich gebe dir hoffentlich hilfreiche Tipps. Ich sorge dafür, dass du immer mal wieder die Perspektive wechselst und dass es dir unterm Strich möglich ist, ja, einfach deine Kinderwunschzeit mit mehr Leichtigkeit zu verbringen, im Vertrauen zu bleiben, in Gelassenheit zu kommen, Ängste loszulassen, Blockaden loszulassen vielleicht auch und ja, den einen oder anderen Glaubenssatz vielleicht auch aufzudecken und für dich aufzulösen. Und ja, ich habe ein Angebot für dich, wo sicherlich irgendwas für dich dabei ist, also zum Beispiel der Podcast hier, ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr gut, um einen guten Eindruck zu bekommen, wer ich bin, wie ich arbeite und Inspirationen abzuholen und wichtige Impulse. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, da habe ich auch für dich viele Posts, Inspirationen. Und wenn du möchtest und tiefer einsteigen möchtest und wirklich in deine innere Transformation, innere Veränderung einsteigen möchtest, dann habe ich für dich mein Journal, das Love Grows Inside You Journal. Das ist ein Kinderwunsch-Journal, das erste seiner Art, könnte man sagen. Es ist nicht nur ein Journal, sondern es ist eben auch ein Coaching-Programm für ganze 6 Monate. Also da kannst du schon mal intensiv mit dir arbeiten. Und wenn du sagst, es ist mir nicht genug, ich brauche wirklich eine Einzelbetreuung, ich möchte direkt mit der Sandy zusammenarbeiten, dann gibt es auch Einzelcoachings. Genau, alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Und muss ich dir, zu dieser Folge ganz kurz. Es ist Montagabend, ich habe mit Erschrecken festgestellt, oh shit, ich habe noch keine Podcast-Folge für morgen. Ich habe es total vergessen. Und witzigerweise, wirklich, also das Universum ist wirklich so großartig. In dem Moment öffne ich Instagram und sehe, dass mir eine liebe Followerin geschrieben hat, wann denn endlich meine Podcast-Folge zum Thema Mutterleben, Muttersein endlich kommt. Und dann dachte ich, okay, also das ist ja kein Zufall. Dann nehme ich dazu jetzt eine Folge auf. Und ich habe mir dazu jetzt ein paar Stichworte gemacht, die liegen hier vor mir. Ich habe mir so eine Mindmap gemacht und da würde ich jetzt einfach durchgehen. Also ich habe diese Folge nicht groß geskriptet oder mir jetzt irgendwie tatsächlich Fließtext aufgeschrieben, wie ich es tatsächlich eben auch manchmal mache, sondern es ist einfach stichwortartig. Und wenn du dich fragst, wie kann man denn vergessen, dass diese Podcast-Folge immer dienstags rauskommt? Das hat 2 Gründe. Zum einen, ich bin wahnsinnig vergesslich in letzter Zeit. Es liegt wahrscheinlich am Schlafmangel und am Stillen und ich weiß nicht an was noch alles, dass ich einfach bestimmte Dinge vergesse. Und das andere ist, und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt, ich habe nämlich eine kleine Ankündigung hier in dem Podcast, und zwar, ich werde den Podcast oder die Episoden jetzt nur noch 2 wöchentlich aufnehmen. Das heißt, nächste Woche würde in dem Fall keine Podcast-Folge kommen, aber die Woche drauf dann wieder. Das hat folgenden Grund. Zum einen ist es sehr zeitintensiv, die Podcast-Folgen aufzunehmen und Zeit ist gerade wirklich mein allerhöchstes Gut, was ich habe. Und es ist wirklich sehr rar. Und das nächste ist, dass ich so gerne für euch etwas konzipieren möchte. Und zwar, ich will noch gar nicht so viel sagen, aber ich habe mich in der letzten Zeit so inspiriert gefühlt zu einem ganz bestimmten Thema. Und es geht auch ein bisschen in die spirituelle Richtung. Und ich finde es so spannend, dieses Thema. Ich würde mich da einfach gern mehr einlesen und ich würde gerne für euch etwas bauen, etwas konzipieren. Und dazu brauche ich Zeit. Und die kann ich mir eben nehmen, da ich eine Babysitterin habe. Normalerweise nehme ich dann Podcast-Folgen auf. Aber jetzt eben reicht es einfach von der Zeit alles nicht mehr, wenn ich jetzt noch was Neues machen möchte. Und deswegen 2 wöchentlich. Genau. Und ja, das war die Ankündigung. Und jetzt nehme ich dich mit in mein Leben mit Baby, mit der kleinen Carla. Wie sieht so mein Alltag aus? Was ist mir wichtig in der Erziehung, sage ich jetzt mal, im Umgang mit der Kleinen? Was gibt es so für, ich sag mal, materielle Dinge, wo ich sage, das ist total gut, dass wir das gekauft haben. Es gibt sicherlich auch ein paar Sachen, die mir einfallen, wo ich sage, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Genau, nehmt euch einfach so ein bisschen mit. Ich hoffe, das ist spannend für euch. Und wenn irgendeine Frage unbeantwortet blieb oder dir noch irgendwas eingefallen ist, dann schreib mir total gerne. Schreib mir eine direkte Nachricht auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, kontakt@sandyurban.com. Genau. Auch wenn dir irgendwie noch was einfällt, wenn du zu irgendwas eine Marke wissen möchtest, weil ich werde jetzt nicht irgendwie hier eine Markenauflistung machen, dann lass es mich einfach wissen. Ich antworte sehr gerne darauf. So, jetzt legen wir los. Viel Spaß mit der Folge. Also, wir fangen mal mit was ganz allgemein an, und zwar, wie ist denn so mein Tagesablauf, mein neuer Tagesablauf? Vielleicht ganz kurz dazu, wie war mein alter Tagesablauf? Der sah ungefähr so aus, ich bin aufgestanden, wann ich wollte, weil ich ja selbstständig bin und eine freie Zeiteinteilung genießen darf, und habe mich dann, vorrangig morgens dann an den Schreibtisch gesetzt und ein bisschen was gearbeitet und mittags dann, je nachdem, irgendwas für mich gemacht oder so, mich mit Freundinnen getroffen oder war im Café verabredet oder habe aus einem Café noch gearbeitet, und abends hatte ich meistens Coachings. So, das war so mein Tagesablauf, beziehungsweise dann abends noch irgendwie war ich mit meinem Mann essen, wir waren im Kino, wir sind noch spazieren gegangen, Biergarten, mit Freunden getroffen, etc., etc. Natürlich auch ein Stück weit vor Corona, aber so sah ungefähr mein Tag aus. Wie sieht mein Tag jetzt aus? Ich stehe auf, ich fange anders an. Carla wacht meistens irgendwann zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr auf. Und dann, je nachdem, wie müde ich noch bin, meistens bin ich noch sehr müde von der Nacht, weil ich sie auch noch häufig stille, so alle 1-2 Stunden nachts, steht dann zum Glück mein Mann mit ihr auf und ich kann noch ungefähr so eine Stunde, eineinhalb weiter schlafen. Das ist sehr, sehr schön, und ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn das nicht so wäre. Mein Mann arbeitet ja aus dem Homeoffice schon immer, also nicht erst seit Corona, sondern auch schon davor. Und ja, dann stehe ich irgendwann auf, dann frühstücken wir zusammen. Ich mache der kleinen Carla auch Frühstück. Dann setzen wir uns gemeinsam hin, und nach dem Frühstück, ja, dann ist eigentlich meistens schon wieder Schlafenszeit für Carla. Dann macht sie ihr erstes Vormittagsschläfchen. In der Zeit, ja, räume ich ein bisschen auf oder mache was für mich oder manchmal schlafe ich auch selber nochmal, je nachdem. Und dann nach ihrem ersten Vormittagsschläfchen stehen wir gemeinsam auf oder dann spielen wir meistens ein bisschen, dann gehen wir raus, wir machen vormittags unseren Spaziergang. Das hast du wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gesehen auf Instagram, dass ich da vielleicht eine Story gepostet habe. Ja, in der Zeit, wo wir Spaziergang machen, erkläre ich ihr ein bisschen die Welt. Was sieht man denn da so in der Natur? Carla liebt Hunde, das heißt, sie liebt es, Hunde anzuschauen oder andere Menschen anzuschauen. Andere Kinder findet sie auch sehr spannend. Dann ist Mittagessenzeit, das heißt, ich fange an zu kochen. Eigentlich fange ich an zu kochen, genau. Manchmal bestellen wir uns auch noch was zum Essen, aber es ist sehr selten. Nachmittags oder mittags gibt es dann auch den Brei für Carla. Dann ist meistens nochmal Spielen angesagt oder wir treffen uns irgendwie. Und dann kommt irgendwann wieder die große Müdigkeit und dann gibt es das große Nachmittagsschläfchen. Das ist manchmal auch nur eine halbe Stunde lang. Und danach, ja, ganz unterschiedlich, gehen wir vielleicht nochmal mit dem Papa zusammen raus spazieren. Das ist dann so um 16, 17 Uhr. Oder wir, was machen wir eigentlich noch? Wir spielen sehr viel tatsächlich. Also wir sind sehr viel einfach hier in der Wohnung spielen oder wir gehen raus und auf die Wiese zum Spielen. Und dann so gegen 18, 18.30 ist auch schon wieder Bettzeit. Davor gibt es noch Brei, den Abendbrei, und dann ist Bettzeit, genau, mit einem Bettritual. Also wir bringen sie dann meistens beide ins Bett und putzen ihr noch die Zähnchen. Sie hat schon 6 Zähnchen mittlerweile. Vielleicht da auch nochmal interessant, also Carla ist jetzt 8 Monate alt. Sie hat ja im November Geburtstag und genau, hat schon 6 Zähnchen. Sie ist sehr aktiv für ihr Alter, also sie krabbelt sehr viel, sie steht, sie zieht sich überall hoch. Genau, so. Und ja, 18, 18:30 geht sie dann ins Bett. Da stille ich sie meistens noch. Momentan ist es so, dass sie nicht direkt beim Stillen einschläft, sondern ich sie danach noch so 4, 5 Minuten durchs Schlafzimmer trage und ja, sie dann so langsam einschläft und dann kann ich sie ablegen und dann haben wir den Abend für uns, mein Mann und ich. Aber es ist dann halt auch erst 18:30 und da können wir dann auch nicht mehr raus. Also da wo oder zu der Uhrzeit, zu der viele jetzt irgendwie vielleicht noch rausgehen oder sich mit anderen treffen, ist bei uns eben meistens so, dass wir zu Hause sind. Genau. Das ist so unsere Tagesstruktur. Carla schläft momentan so 2-, 3-mal am Tag. Also vormittags entweder 1 oder 2 Schläfchen und dann mittags nochmal einmal. Und ja, was haben wir noch in unserem Leben? Mit dienstags gehen wir immer momentan in Babytreff, aber jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt der vorletzte Termin morgen. Das ist total schön und will ich auch wirklich nicht missen. Wir wollten eigentlich in den Feenkid-Kurs. Feenkid ist angelehnt an PKIP. Und PKIP sagt dir vielleicht was, dieses Prager Eltern-Kind-Programm. Und Feenkid ist so, ich sage jetzt mal, eine Erfindung aus München, wo auch nochmal verschiedene Ansätze mit reinfließen. Und eigentlich wollten wir so einen Kurs machen, aber der war leider schon belegt. Ja, vielleicht machen wir das ab November noch, genau. Und ich finde es total wertvoll, diesen Babytreffkurs zu machen oder generell diese Kurse zu machen, weil ich einfach den Austausch mit anderen Müttern liebe. Ich finde es total schön, auch Carla zu sehen, wie sie mit anderen Kindern agiert. Ich liebe es, mich mit anderen Mamas zu treffen, mich zu unterhalten, Tipps auszutauschen. Finde ich total wertvoll und es ist wirklich mein Wochenhighlight. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch noch zum Thema so Tagesstruktur eine Frage bekommen, und zwar, wie ich es denn mit Me-Time mache. Me-Time ist ein so krass wichtiges Thema als Mama und man unterschätzt es ein bisschen, weil man, glaube ich, auch denkt oder man hat manchmal das Gefühl, dass solche Dinge wie Duschen oder mal aufs Klo gehen oder ja, dass das irgendwie ja Me-Time ist und es ist einfach keine Me-Time, weil das ist Körperhygiene oder das sind einfach Bedürfnisse, die man hat. Und es hat nichts mit Me-Time zu tun. Me-Time ist wirklich, ich nehme mir Zeit für mich für Sport zum Beispiel oder ich nehme mir einmal am Tag Zeit für mich, mich hinzusetzen und Kaffee zu trinken, ganz in Ruhe. Unterschiedliche Dinge, also wirklich Sachen, die ich für mich tue. Und da muss man dann auch wirklich schauen, dass man durch sein familiäres Netz, vielleicht Unterstützung durch Familie, durch Bekannte, Freunde, Verwandte, keine Ahnung, dass man sich diese Zeit nehmen kann. Wir können das leider nicht mit Familie, weil die einfach zu weit weg wohnen. Deswegen haben wir uns eine Babysitterin gesucht. Und das ist total schön. Wenn die Babysitterin da ist, dann arbeite ich halt meistens. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mir Me-Time zu gönnen. Des Weiteren habe ich ja gerade schon gesagt, dass mein Mann im Homeoffice ist. Das heißt, er ist zeitlich auch flexibler. Durch das ist es mir möglich, dass ich auch mal zur Kosmetik gehen kann, wenn es mit seinem Zeitplan gut passt, eben, oder mit seinen Terminen, dass ich mir einfach auch Dinge für mich gönne, die ich halt davor auch gemacht habe und die sehr, sehr wichtig sind, um meine Energien, meine Batterien wieder aufzufüllen. Also Me-Time zu nehmen, ist wirklich eins der wichtigsten Dinge beim Mama-Sein, weil wenn meine Batterien nicht aufgeladen sind, dann kann ich nicht so liebevoll und so großartig sein zu meiner Carla, wie, ja, wie ich es gern möchte, sondern bin ich einfach schnell genervt oder ich habe einfach auf bestimmte Dinge keinen Bock, weil ich einfach keine Kraft habe. Also beispielsweise irgendwie 2-mal am Tag rauszugehen oder irgendwie noch ein Playdate zu haben mit der Carla. Das finde ich dann super anstrengend und dann mache ich das nicht oder ich bin genervt und das merkt sie dann. Sie merkt sowieso total schnell, wann ich genervt bin, auch wenn ich es manchmal noch nicht richtig gemerkt habe. Genau, Me-Time ist total wichtig. Und wie man sich das holt, eben schauen, dass man klare Absprachen hat mit dem Partner, dass man auch klar kommuniziert, ich brauche diese Zeit für mich. Eine Babysitterin engagieren für, weiß ich nicht, unsere kommt jetzt alle, so zweimal die Woche für 3-4 Stunden. Kann man natürlich auch viel weniger machen oder viel mehr, wie man es einfach braucht. Das ist jeder Mensch, jede Frau, jede Mama total unterschiedlich. Oder eben familiär, dass man da schaut, wer kann mich da unterstützen und da ganz klar kommunizieren, kannst du bitte auf mein Kind aufpassen, ich brauche Zeit für mich. Wirklich, ich bin nicht im Raum, ich werde irgendwo sein oder ich werde, auch wenn es nur im Schlafzimmer ist und ihr seid im Wohnzimmer, aber ich brauche Zeit für mich. Me-Time ist total wichtig und fragt da bitte nach Hilfe. Also ihr braucht da Unterstützung. Me-Time mit Baby ist fast unmöglich. Ihr braucht jemanden, der euch das Baby abnimmt. Ja, dann möchte ich, glaube ich, noch mal ein bisschen auf die materiellen Dinge eingehen. Und zwar, ja, so Babyausstattung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Podcast erwähnt habe in irgendeiner Episode. Aber genau, also auf was wir sehr achten, bei ihren Klamotten beispielsweise, ist, dass es Naturmaterialien sind, also nur Wolle-Seide-Bodies von Anfang an. Jetzt auch im Sommer sind die wirklich total perfekt, weil die total schnell trocknen, wenn man mal ein bisschen schwitzt. Baumwolle, Seide, so diese Dinge, genau. Und ja, auf was achten wir noch? Wir haben nicht viel Klamotten tatsächlich. Man braucht auch gar nicht so viel. Und ich ziehe Carla jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, jeden Tag anders an, sondern es gibt halt so 4-5 Hosen, die kriegt sie halt an und dann hat sie eigentlich immer drunter noch ihren Body. Der taugt eigentlich meistens auch alleine. Da braucht man nicht groß was draufziehen oder drüberziehen, außer wenn es halt irgendwie kalt ist. Genau. Also da sind wir eigentlich sehr, wie soll ich sagen, minimalistisch, würde ich mal das bezeichnen, aufgestellt. Ja, dann vielleicht noch ganz spannend, wie ist die Schlafsituation? Also Carla schläft bei uns im Bett. Und das finde ich total schön, weil zum einen ist es für mich entspannt, einfach nachts zu stillen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie so, ja, manchmal stündlich, mal alle 2, alle 3, irgendwie sowas Stunden möchte sich stillen und dann muss ich sie nirgends rausnehmen und aufstehen und sowas. Und das finde ich total angenehm. Ich weiß zwar auch aus dem Babytreff, dass es gut sein kann, dass wenn sie in ihrem eigenen Bettchen schlafen würde, dass sie dann seltener aufwachen würde, weil sie eben ja nicht durch mich geweckt wird oder durch meinen Mann, wenn wir uns bewegen oder sie vielleicht auch nicht durch den Milchgeruch, sage ich mal, geweckt wird, sondern einfach dann auch längere Schlafphasen hat. Ich finde es aber persönlich einfach total schön, sie einfach in diesem Familienbett zu haben. Das mag ich einfach sehr. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, weil Carla oder ich glaube jedes Baby einfach total viel Platz einnimmt beim Schlafen. Und da habe ich ein bisschen gebraucht und mein Rücken hat auch ein bisschen gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Vor allem die Zeit, also ich weiß nicht, ob ich das was sagt, bei uns im Schwäbischen sagt man im Gräbele liege, also zwischen den 2 Matratzen zu liegen. Und das ist ja, teilweise ein bisschen unbequem, aber man gewöhnt sich dran und mittlerweile passt es auch. Und ich weiß nicht, was das ist. Hört sich jetzt so an, wie wenn da eine riesen, wie eine San Andreas-Spalte zwischen unseren Matratzen wäre. Das ist es natürlich nicht. Also es ist eigentlich wirklich ziemlich dicht nebeneinander, aber trotzdem ist es einfach was anderes, wenn man komplett auf einer Matratze liegt. So, Schlafsituation. Carla schläft bei uns im Bett. Das ist total schön und ich genieße das auch sehr. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt vor, was daran zu ändern. Auch wenn wir es schon 1-2 Mal versucht haben, sie in ihrem Beistellbettchen, eigentlich ist es kein Beistellbett, sondern wir haben ihr großes Babybett, was wir haben, was eigentlich auch schon wieder ein Kinderbett ist, haben wir direkt neben unser Bett gestellt. Und da haben wir sie auch versucht, schon mal reinzulegen. Aber ja, sie fand es jetzt nicht so genial und mir hat irgendwie auch ein bisschen was gefehlt und genau. Und wenn es für alle 3 so ganz gut passt, dann ja, dachten wir lassen es jetzt mal so bei. Wir hatten am Anfang, als Carla noch kleiner war, eine Hängewiege im Wohnzimmer. So eine Federwiege heißt das genau. ohne Motor. Und das fanden wir total praktisch und echt schön. Sie hat da drin auch sehr gut geschlafen und gerade für so Nachmittagsschläfchen ist das wirklich perfekt. Oder auch abends, wenn wir sie nicht direkt schon hinten ins Zimmer legen wollten, ins Schlafzimmer, sondern noch ein bisschen bei uns haben wollten, dann haben wir sie auch da reingelegt. Aber mittlerweile geht es nicht mehr, weil, wie gesagt, sie ist sehr aktiv und sie dreht sich und sie krabbelt und da funktioniert das dann mit der Federwiege einfach nicht mehr. Auch da ist hier das Baby ganz unterschiedlich. Das Baby von Freunden von uns wollte gar nicht in der Federwiege schlafen die erste Zeit, jetzt mittlerweile immer mehr. Aber ja, wie gesagt, das ist wirklich von Baby zu Baby unterschiedlich. Das kann ein Game Changer sein in Familien, das kann auch gar nicht funktionieren in Familien, das muss man ausprobieren. Da gibt es auch tolle Angebote, wenn man möchte. Man kann sich die auch leihen erstmal. Ja, so, aber wir fanden die jetzt eigentlich für uns echt gut. Dann, ich glaube, eine der wichtigsten Themen, wo ich auch immer mit anderen Müttern ins Gespräch komme, ist, dass wir keinen Kinderwagen haben. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen sowas wie kein Buggy, sondern es ist ein Kinderwagen mit Sportsitz. Aber der ist eigentlich nur dafür da, wenn die Babysitterin mit ihr spazieren geht. Ansonsten, wenn wir mit ihr unterwegs sind, haben wir sie immer in der Trage. Wir haben mittlerweile auch zwei unterschiedliche Tragen. Die eine Trage kann ich auch auf den Rücken nehmen. Das heißt, wenn ich auch zu Hause bin und irgendwie koche oder ja, sie einfach gerade viel Nähe braucht, was beim Zahnen der Fall sein kann, oder wenn sie ein bisschen erkältet ist, dann kann ich sie eben auch auf den Rücken nehmen in der Trage, was total praktisch ist und einfach so schön. Und das ist auch wirklich, ja, also ich weiß gar nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist mit dem Kinderwagen. Ich in meiner Vorstellung stelle es mir total umständlich vor, weil man sich immer viele Gedanken machen muss. Sind da Treppen? Komme ich da durch mit meinem Kinderwagen? Wie öffne ich die Tür? Und so weiter und so fort. Und mit der Trage habe ich diese Gedankengänge gar nicht. Also 000, weil ich ja überall, wo ich hingehen kann, auch immer die Carla mitnehmen kann. Und genau, ich habe dann alles, was ich brauche für sie im Rucksack. Das ist natürlich auch schön, weil ich nicht zu viel mitnehme. Ich habe das Gefühl, dass wenn man einen Kinderwagen hat, man tendiert dazu, viel mitzunehmen, weil man sie einfach unten reinschmeißt und dann hat man es dabei und sicher ist sicher, so nach dem Motto. Und das stimmt auch teilweise. Ich für meinen Fall kann echt nur sagen, mir hat nichts, noch nie irgendwas gefehlt. Ich habe meistens in meinem Rucksack auch immer viel zu viele Sachen mit dabei, die man echt einfach nicht braucht. Und genau, ich habe mir so einen Satz letztens noch gekauft, das fand ich auch total cool. Für Taschen gibt es so einen Einsatz, das sind einfach solche Fächer, so eine Tasche in der Tasche und es sind solche Fächer drin, da kann man dann die einzelnen Dinge reintun, also so Wickelunterlage, Feuchttücher, Mulltuch, Spielsachen, die Sachen für die Mama eben auch noch, das kann man da alles so schön in diese kleinen Fächer, Fächern verstauen und hat es dann so im Rucksack, dann fährt nicht alles so rum. Das fand ich auch total praktisch und sehr cool. Genau, also wir haben einfach keinen Kinderwagen. Finde ich auch einfach, es hat total gut funktioniert. Ich war ja auch am Anfang ein bisschen skeptisch und wusste nicht, funktioniert das so. War auch immer offen und habe auch gesagt, wenn wir merken, wir wollen einen Kinderwagen, dann holen wir uns einen. Aber einfach bis heute nichts vermisst und man braucht keinen. Es geht sehr einfach und viel besser mit Trage, wenn man mich fragt. Dann, also dazu dem Thema Trage möchte ich aber auch noch sagen, es ist natürlich auch, muss man körperlich so weit fit sein, dass man das Kind auch einfach so oft und so viel tragen kann. Das ist auch einfach von Frau zu Frau unterschiedlich, auch wie die Geburt war. Ja, da spielen einfach so viele Faktoren rein, aber wie gesagt, das Schönste ist, das Kind zu tragen und ich liebe es einfach, mit meiner Carla durch die Welt zu gehen und sie ganz nah bei mir zu haben. Und da vielleicht auch nochmal, gönnt euch eine Trageberatung in einem Trageladen, weil da gibt es auch nochmal so viele Unterschiede und jeder Körper ist unterschiedlich und das macht auf jeden Fall super viel Sinn. Und Ach, was mir einfach ein totales Anliegen ist, die Kinder nicht mit dem Gesicht nach vorne zu tragen, weil sie da einfach total reizüberflutet werden und sie überhaupt gar keine Chance haben, sich zurückzuziehen. Und das nächste ist, dass es auch von der Rückenkrümmung einfach nicht optimal ist. Wenn man vielleicht das Wort schädlich in den Mund nehmen möchte, kann man das machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht optimal, das Kind so rumzutragen. Genau. Das kam jetzt einfach gerade noch in den Sinn, weil ich das auch ganz häufig auf Instagram so lese von Ärzten oder von Physiotherapeuten und sowas. Und ja, das kann ich gut, ich kann gut nachvollziehen, warum man sein Kind nach vorne trägt, weil Carla sich zum Beispiel momentan auch sehr viel dreht in der Trage. Also sie versucht immer so zu schauen, was passiert da so. Deswegen, ich kann diesen Impuls total verstehen, aber es sprechen einfach so ein paar Sachen dagegen. Und ja, nur so viel am Rande. Aber auch da, jede Mama kennt ihr Kind am besten und jede Mama soll es einfach so machen, wie sie es für richtig hält. Dann das Thema Brei bzw. breifrei. Wir haben am Anfang begonnen, einfach komplett breifrei zu machen, ihr weiche Lebensmittel zu geben oder eben Lebensmittel zu geben, wie wir es zum Beispiel auch essen, nur dann eben ohne Gewürze, also ohne Salz und ohne Zucker. Nachdem wir dieses kleine Erlebnis hatten mit dieser Nussallergie, wo wir im Krankenhaus waren und ja, das einfach nicht schön war, das hat sich so ein bisschen auch einfach in unseren Köpfen festgesetzt, sind wir da ein bisschen von abgerückt. Das heißt, sie kriegt morgens beim Frühstück kriegt sie noch Brei frei. Da kriegt sie ganz unterschiedlich von Avocado, Banane, Melone, mal so eine Zucchini-Waffel, die ich gemacht habe. Ja, entweder einfach sowas, dann kriegt sie mittags einen Brei, also so Pastinake, Karotte, was da nicht alles gibt, und abends kriegt sie dann ihren Getreidebrei, genau, so, weil wir einfach gemerkt haben, das ist entspannter für uns und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Message. Breifrei ist total gut und es hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Es ist nur wichtig, dass sich alle damit wohlfühlen. Das gilt für alles. Du musst dich als Mama damit wohlfühlen, der Papa muss sich wohlfühlen und das Kind muss sich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Und daran werden einfach ja, bestimmte Methoden gewählt oder das ist quasi das Maß der Dinge und das ist für jede Familie unterschiedlich. Eben auch, was ist die persönliche Historie? Also wie bei uns, wir haben einfach schon dieses Erlebnis gehabt, total panisch ins Krankenhaus fahren zu müssen, nicht zu wissen, was ist mit der Kleinen los. Das war einfach im Zusammenhang auch mit einem Essensthema. Das heißt, Essen ist für uns einfach ein emotionales Thema, auch ein teilweise mit Angst, ein angstbesetztes Thema und deswegen haben wir uns für diese Lösung entschieden und die funktioniert für uns als Familie. Und das ist das Wichtigste, dass es für dich und für deine Familie funktioniert. Dann, was haben wir noch? Was machen wir weiter? Vielleicht noch, was ganz spannend ist, wie gehe ich mit der Carla um? Was ist mir wichtig im Umgang mit ihr, auch in der, ich sage jetzt mal, Erziehung, obwohl man bei einem Baby ja noch nicht viel erziehen kann. Da geht es einfach nur darum, Liebe zu schenken, Geborgenheit zu schenken, für sie da zu sein und eine Umgebung zu bieten, die einfach sie neugierig macht und wie man so schön sagt, eine Ja-Umgebung zu schaffen. Das heißt, eine Umgebung, in der ich indem ich das Wort Nein nicht benutzen muss, sondern einfach alles frei zugänglich ist für sie und sie darf alles machen. Und diese Ja-Umgebung haben wir eben für sie in Küche, Wohn-Essbereich geschaffen, so auch im Flur und auch bei ihrem Kinderzimmer und eigentlich auch im Schlafzimmer. Eigentlich ist nur das Büro tatsächlich für sie komplett tabu, weil hier Dinge stehen, sehr viele Kabel sind und so weiter. Also es geht wirklich darum, oder wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, diese Ja-Umgebung zu schaffen. Ich versuche auch, wenn sie irgendwas hat, wo ich nicht möchte, dass sie damit spielt, ihr dann immer Alternativen anzubieten und auch nicht zu sagen, nein, das darfst du nicht, sondern zu sagen, schau mal hier, das ist dein Kabel. Als Beispiel, wir haben ihr zum Beispiel ein Kabel zur Verfügung gestellt, was einfach nicht mehr in use ist, also was wir nicht mehr gebrauchen. Da ist ein Stecker dran und ein Stück für ein bisschen Kabel. Das darf natürlich nicht zu lang sein, wegen Strangulationsgefahr. Aber weil sie liebt es, mit Kabeln zu spielen und an Steckern rumzuspielen. Und ich möchte das natürlich nicht, dass sie das mit benutzten Kabeln macht. Also hat sie ihr eigenes Kabel, mit dem kann sie spielen. Und genau, das kann ich ihr dann zeigen und stattdessen geben, was ja quasi dann auch kein Nein, du darfst es nicht ist, sondern eher ein, hey, schau mal, hier ist dein Kabel, möchtest du nicht damit spielen? Genau, das ist uns wichtig. Was ist uns noch wichtig? Ich versuche total viel mit ihr zu sprechen. Ich versuche ihr ganz viel zu erklären und auch auf eine Art und Weise, wie wenn ich mit einem Erwachsenen rede, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht so komplex natürlich, aber ich verfalle jetzt nicht in krasse Dudu-Gaga-Sprache, sondern benutze die Wörter, die ich jetzt mit meinem Mann auch benutzen würde. Zum Thema Ja-Umgebung ist mir eigentlich gerade noch was eingefallen. Vielleicht kommt es auch gleich nochmal. Ja, Alltagsgegenstände liebt sie. Das ist wirklich so was. Wir haben total schöne Spielsachen, haben darauf geachtet, dass ziemlich alles aus Holz ist und unbedenklich, weil sie jetzt eben auch gerade, weil sie Zahn sehr viel in den Mund nimmt und drauf rumkaut und auch zerbeißt. Deswegen ist auch alles aus Holz oder aus Naturmaterialien, Papier, Bücher sind mit so einer oder mit ungefährlichen Farben. Gibt es auch extra Bücher, genau sowas. Und da achten wir eben sehr drauf. Ja, wir sind natürlich auch immer da. Wir lassen die Kleine nicht weinen. Das ist auch, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sie nicht weinen lassen. Ah ja, genau, zum Thema Ja-Umgebung. Genau, jetzt kam es gerade wieder. Was ich mich auch immer frage, wenn ich den Impuls verspüre, ihr etwas zu verbieten oder zu sagen, nee, das darf man nicht oder das macht man nicht oder sowas. Ich hinterfrage dann immer, ist es wirklich was? Geht es hier um eine Gefahr? Darf sie das wirklich nicht machen? Oder geht es einfach nur darum, dass ich gerade mein Machtstatus als Mutter, den ich automatisch habe, weil ich bin für sie einfach eine Person, zu der man aufschaut, meinen Machtstatus ausnutze? Und das hört sich ja total krass an, aber wenn du selber Mama bist, dann kannst du das mal für dich beobachten. Wenn du einfach im Umgang bist mit deinem Kind, und du hast diesen Impuls, irgendwas zu verbieten. Frag dich mal wirklich, ist es jetzt wirklich gefährlich oder geht es da um meine persönlichen Befindlichkeiten? Gutes Beispiel ist, sie sitzt am Tisch. Was sie morgens beim Frühstück immer macht, ist, sie isst erstmal und dann fängt sie irgendwann an, zum Beispiel heute Morgen die Wassermelone, in ihrer Hand zu zerdrücken. Und da läuft wirklich der Saft raus und das ist eine Riesensauerei. Und dann findet sie es total toll, das am Tisch nochmal so einzureiben. Und klar ist da der erste Impuls zu sagen, nee, nicht, das macht man nicht, das ist eklig, das ist dreckig, mit Essen spielt man nicht. Für mich ist es aber wichtig, dass sie Essen kennenlernt. Und zwar auch mit der Form, mit wie verhält sich Essen, wenn ich es zerdrück. Natürlich ist es für Kinder witzig zu manchen. Und sie wird auch irgendwann lernen, ab einem bestimmten Alter, wo sie auch das begreifen kann, dass man mit Essen nicht spielt. Aber in dem Moment lasse ich sie einfach machen, weil es ist für sie ja nicht gefährlich, wenn sie das macht. Und deswegen darf sie das jetzt momentan auch noch tun. Sie darf Essen erfahren, so wie in allen Formen und Farben und Aggregatzuständen, wie Essen sein kann. Und genau, das war jetzt für mich so mal so ein Beispiel. Ich höre oder ich versuche sehr, sehr viel auf meine Intuition zu hören. Sobald ich anfange, zu sehr im Kopf zu sein, zu sehr Argumente, das macht man nicht, das darf man nicht, ich habe gelesen, das. Ab da wird es total anstrengend für sie und für mich. Ich habe gemerkt, wenn ich mit meinem Herz verbunden bin, mit meiner Intuition verbunden bin, ist es am allerbesten für uns beide. Dann, wenn man noch mal ein bisschen tiefer gehen möchte, ich werde auch, und das geht, glaube ich, jeder Mutter so, ich werde mit Dingen konfrontiert, die ich aus meiner eigenen Kindheit oder die ich in meiner eigenen Kindheit erlebt habe. Und zwar ist es tatsächlich, das ist auch nachgewiesen in Studien, dass wenn ein Kind in einem bestimmten Alter ist, dann sieht man sich selber, wie man in diesem bestimmten Alter war. Und wenn man dann irgendwelche Dinge erlebt hat, dann kann es sein, dass man getriggert wird durch das Kind. Zum Beispiel, man trifft sich mit anderen Eltern, das andere Kind hat total viel Spielzeug und kriegt immer irgendwie immer noch mehr und sowas. Und man denkt dann so, ja, aber das geht doch nicht, das Kind darf doch nicht so viel Spielzeug haben. Und es hinterlässt ein ganz komisches Gefühl in einem. Und man denkt, das darf nicht sein, das ist nicht richtig. Und häufig steckt dahinter dieser Wunsch von deinem inneren Kind oder von dir, von früher, ich hätte gern auch so viel, oder hätte gern auch so viel Spielzeug gehabt. Und das verbieten wir dann unserem eigenen Kind oder anderen Kindern. Das heißt, es ist was uns einfach triggert oder es hinterlässt einfach schlechte Gefühle bei uns. Und das darf man, da wird jede Mama damit konfrontiert und das darf man auch liebevoll einfach beobachten, was da so hochkommt. Und es schenkt einem nochmal so, so viel Potenzial, innere Heilung zu betreiben, innere Kindheilung zu betreiben oder eben auch zu schauen, ja, was sind bei mir einfach noch für Themen offen und was darf ich da auch loslassen? Genau. Auch so Glaubenssätze, die dann hochkommen, sind einfach solche Dinge wie, das macht man nicht oder das darf man nicht, immer so verallgemeinernde Dinge. Sind auch Sachen, wo ich darauf achte, die sage ich auch nicht zur Carla. Ich sage nicht, das macht man nicht oder das darf man nicht, sondern ich zeige ihr trotzdem aber meine eigenen Grenzen auf. Auch hier wieder ein Beispiel. Sie liebt es, an meinen Haaren zu ziehen und zwar sehr vehement. Ich glaube, es ist für sie ein Ausdruck von Liebe. Und ich sage dann nicht, das tut weh, das darf man nicht, man zieht nicht andere Menschen an den Haaren, sondern ich sage, Carla, ich möchte das nicht, bitte lass meine Haare los. Natürlich ist sie noch sehr klein, diese 8 Monate, sie kann es noch gar nicht so verarbeiten, das ist natürlich alles total zu komplex für sie, aber je mehr ich jetzt schon mich darin übe, das so zu kommunizieren, desto einfacher wird es einfach für mich später. Deswegen fange ich nicht an, ab einem bestimmten Punkt erst so zu reden, sondern ich fange einfach jetzt schon so an. Genau, man wird auch immer wieder konfrontiert mit unaufgelösten Mustern. Also zum Beispiel, bin ich immer noch ungeduldig oder habe ich immer noch den Hang zum Kontrollieren? Das sind solche Dinge, die zeigen dir dein Kind auch nochmal ganz extrem auf. Und auch da darf man hinschauen. Und was mir letztens auch nochmal durch den Kopf gegangen ist, ich glaube, genau, das ist ein ganz wichtiger Gedankengang. Wenn du Mama bist, hast du kaum bis keine Zeit mehr, dich mit diesen Dingen wirklich auseinanderzusetzen, dich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich betreibe jetzt persönliche Weiterentwicklung, ich löse jetzt diesen Glaubenssatz auf, ich werde jetzt geduldiger, ich werde jetzt gelassener, ich lasse jetzt Kontrolle los. Das kannst du versuchen, kann auch mal funktionieren. Es ist nur unglaublich anstrengend, es kostet auch total viel Energie und die Energie kannst du eigentlich oder solltest du dir selber schenken oder deinem Kind schenken in der Zeit. Und deswegen finde ich es einfach so immens wichtig, dass man die Kinderwunschzeit echt dafür nutzt, diese Dinge, seine eigenen Baustellen anzuschauen, die eigenen Themen anzuschauen und daran zu arbeiten. Weil sobald du Mama bist, bist du froh für jeden Glaubenssatz, für jedes Muster, was du aufgelöst hast. Wirklich. Weil wenn jetzt noch mal was aufkommt, hast du eigentlich fast keine Chance, das wirklich effektiv aufzulösen. Ja. Genau. Das ist so, was mir noch eingefallen ist. Umgang mit Carla, Umgang mit Kind im Allgemeinen. Dann vielleicht noch mal was Persönliches. Genau, ich habe ja eingangs gesagt, mir hat eine liebe Frau geschrieben auf Instagram mit diesem Themenvorschlag und ich fand es total cool. Das Universum hat mir einfach diese Nachricht geschickt und das hat einfach total gut gematcht. Und sie hat eben noch angebracht, ja, was gibt es denn für Herausforderungen, für Ängste, wie ist es mit der Beziehung? Genau. Und beim Thema Ängste kann ich sagen, ich empfinde mich jetzt nicht als sehr ängstliche Mama, weil ich, glaube ich, auch in der Kinderwunschzeit sehr daran gearbeitet habe, einfach im Vertrauen zu sein, im Vertrauen zu anderen Menschen, Vertrauen zu mir, meiner Intuition und einfach auch ins Leben. Das heißt, ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle. Außerdem vergleiche ich mich nicht so sehr mit anderen Müttern dahingehend, dass ich schaue, oh, wie ängstlich ist sie, wie ängstlich bin ich. Ich glaube, jede Mama ist ängstlich, was ihr Kind angeht, weil es ist wirklich das Wertvollste, was man hat. Das ist wirklich, ja, einfach das Allerwichtigste, das Allerwertvollste ist auf einmal dieses eigene Kind. Und da hat man natürlich Angst. Ich habe auch Angst. Klar, also man sieht es ja zum Beispiel an dem am Essen, dass wir davon abgerückt sind, ihr nur Breifreie zu geben. Da haben wir einfach Angst und deswegen sind wir zu Brei gewechselt mittags und abends und das ist fein. Und so haben wir auch keine Angst mehr. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, ohne dass das Kind jetzt zu sehr eingeengt wird, an seine Ängste irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zu schmälern. Wenn es natürlich jetzt wirklich um so Dinge geht, dass man Angst hat, wenn das Kind klettert oder ja, diese Dinge oder auf dem Spielplatz ist oder Sand ist oder keine Ahnung. Ich glaube, das sind Dinge, wo man wirklich bei sich anfangen muss, hinzuschauen und sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch in den Austausch zu gehen mit anderen Müttern. Das kann wirklich helfen, dieses, hey, wie gehst du denn damit um? Macht dir das gar nichts aus? Und meistens ist dann so, dass vielleicht die andere Mama sagt, nee, du, ich denke mir, das sind alles einfach Bakterien, die das Kind da mitbekommt und es stärkt das Immunsystem und das ist ja was Gutes. Und es gibt auch ganz tolle Bücher übrigens, die ich auch noch empfehlen kann. Es gibt von, fällt die Autorin gerade nicht ein, das heißt aber, glaube ich, Mein kompetentes Baby. Das ist total hilfreich, wenn man sowas liest, weil man da einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie kompetent diese Babys wirklich sind. Gerade wenn sie sich verschlucken, die husten so super, die können das ganz automatisch. Und ja, genau. Also da einfach vielleicht sich mit der Angst wirklich zu beschäftigen, zu schauen, ist die wirklich begründet? Gibt es andere Perspektiven, Sichtweisen? Wie kann ich mit der Angst arbeiten? Ist es vielleicht wirklich nur was Subjektives? Ist es wirklich, ja, wie gesagt, vielleicht ist es nicht begründet, diese Angst, ja. Außerdem, was ich wirklich empfehlen kann, jeder werdenden Mama oder jungen Mutter ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen, entweder live, wenn möglich, oder online, geht genauso, wir haben den online gemacht und das hilft ungemein. Man fühlt sich sehr, sehr sicher. Also ich weiß, wie ich die kleine Carla wiederbeleben könnte, ich weiß, was ich tue, wenn sie sich verschluckt, ich weiß, was ich mache, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn sie irgendwas runterschluckt, was eventuell giftig sein könnte, genau, also wenn man da genau weiß, was mache ich dann? Wenn man sich bestimmte Nummern schon mal einspeichert, das ist, finde ich, auch total hilfreich. Ich habe zum Beispiel die Nummer vom nächstgelegenen Kinderkrankenhaus eingespeichert, Notrufnummer weiß man ja eh mit 112 und auch die Giftzentrale, Giftnotrufzentrale heißt es, glaube ich, wenn man sich das nochmal einspeichert, ist auch super. Einfach so ein paar Sachen. Genau. Und dann das Thema, ja, dann gehen wir mal zum Thema Beziehung über. Was macht ein Kind mit der Beziehung? Das ist sehr intensiv, also bei uns zumindest. Also ich glaube, das ist wirklich von Paar zu Paar unterschiedlich. Auch je nachdem, wie war es als Paar vor dem Kind. Und bei uns, ja, es ist schon einfach intensiv als Paar, finde ich, weil sie einfach viele Dinge ändern, viele Dinge, die wir zwei, also Boris und ich, davor gemacht haben, die uns einfach sehr wichtig waren, wie, ja, regelmäßig essen gehen, abends schön ausgehen, in Urlaub fahren, sich wirklich erholen, sich was zu gönnen, auch mal irgendwie Wellnessurlaub zu machen, auch manchmal kurzfristig, sehr spontane Dinge machen. Das sind alles Dinge, die jetzt einfach nicht mehr so gehen. Also gut, war auch schon während des Lockdowns nicht ganz einfach, aber abends essen gehen, ja, es geht einfach nicht, weil die Carla, wie gesagt, um 18, 18.30 ins Bett geht. In Urlaub gehen geht natürlich jetzt auch noch, aber der Urlaub ist natürlich kein Urlaub wie ohne Kind, sondern es ist wie, ich habe letztens, habe ich gelesen, zwei Sachen. Zum einen ist es eigentlich, Urlaub ist wie zu Hause, nur an einem anderen Ort. Also du machst eigentlich genau die gleichen Dinge, nur bist du an einem anderen Ort. Und dass Urlaub mit Baby total spannend ist, weil du nimmst den Grund des Urlaubs eigentlich direkt mit. So, das waren so zwei Dinge, die ich gelesen habe, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil genauso fühlt sich's auch an. Und dann muss man natürlich auch noch so Dinge bedenken, wie was ist, wenn ich in eine Urlaubsregion fliege, die sehr heiß ist? Kommt mein Baby damit gut zurecht? Wie ist es mit dem Fliegen und so weiter? Es ist natürlich nicht mehr so unkompliziert, aber es geht natürlich trotzdem noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es da vorbei ist. Was ein ganz wichtiger Punkt ist oder wie soll ich sagen, ein herausfordernder Punkt bei uns in der Beziehung, da kann ich, denke ich, auch ganz ehrlich sein mit dir, ist, dass ich abends meistens so erschöpft bin und mein Bedürfnis nach Nähe auch wirklich so gesättigt, dass ich ja einfach gerne nur auf dem Sofa liege und auch einfach gerade in dem Moment gar keinen Körperkontakt möchte, keine Umarmung, keinen Kuss oder sonst was, sondern einfach wirklich nur mal kurz nur ich sein und nicht irgendwas an mir dran haben, also nicht noch mal irgendjemand quasi in meinem persönlichen Space zu haben. So, das ist was, ja, weiß ich nicht. Das haben jetzt auch schon ein paar Mütter berichtet, dass es bei denen auch so ist. Und das ist, glaube ich, nicht, wie soll ich sagen, nicht selten. Und ja, das war am Anfang eben ein bisschen schwierig für uns beide, also für meinen Mann und mich, weil ich habe nicht verstanden, warum ich auf einmal diese ablehnenden Gefühle habe ihm gegenüber abends. Und er hat natürlich auch nicht verstanden, warum ich so reagiere und sage, boah, nee, bleib mir weg, ich kann das gerade nicht. Und wir haben angefangen, zusammen ein Buch zu lesen. Das heißt, Eltern sein, Paar bleiben. Auch da weiß ich gerade nicht den Autor. Aber das ist total hilfreich, weil es holt einen als Eltern total ab. Und es gibt einem ja, einfach das Gefühl, okay, ich bin nicht allein damit. Und es erklärt auch bestimmte Dinge, wie eben dieses Phänomen, was ich abends habe, wenn ich auf dem Sofa sitze, dass ich einfach keine Nähe mehr möchte in dem Moment. Genau. Was auf jeden Fall mehr geworden ist, intensiver geworden ist, ist die Arbeit, die wir in die Beziehung reinstecken müssen. Im Sinne von sich wirklich zu bemühen, dem anderen zuzuhören, auch wenn man gerade denkt, boah, mir ist gerade alles zu viel und die Kleine schreit und oh, mir ist gerade irgendwie, oder der Tag war einfach blöd und die Nacht war scheiße und sich da wirklich ja zu bemühen, dem anderen wirklich zuzuhören, nicht schnippisch zu werden oder irgendwie ja zu sagen, das ist uns gerade nicht wichtig oder so. Außerdem, was wir zum Beispiel eingeführt haben, ist ein Ritual abends. Das heißt, wenn wir die Carla ins Bett gebracht haben, dann sagen wir uns gegenseitig, was wir heute gut gemacht haben. Also ich sage meinem Mann, was er heute gut gemacht hat aus meiner Perspektive und er sagt mir, was ich heute besonders gut gemacht habe. Und das ja, schafft einfach auch nochmal Nähe. Und ja, das war jetzt eben ein Beispiel. Da gibt es aber so verschiedene Dinge, auf die man da achten kann. Und wie gesagt, dieses Buch Eltern sein, Paar bleiben, kann ich da wirklich nur empfehlen, wenn man da tiefer einsteigen möchte. Es macht definitiv was mit der Beziehung. Ja, dann vielleicht noch, kann ich noch zwei, drei Worte dazu sagen. Wie ist es denn, Mutter zu sein nach 4 Jahre Kinderwunsch? Oder denke ich noch oft an die Kinderwunschzeit zurück. Und da kann ich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich Carla unglaublich zu schätzen weiß. Auch in Phasen, wo es nicht einfach ist, wo sie krank ist, wo ja, die Nächte vielleicht total blöd sind, ich nicht viel Schlaf bekomme, es manchmal einfach ein bisschen anstrengender ist, weil sie vielleicht auch nicht so gut drauf ist. Und trotzdem habe ich eine unglaubliche Dankbarkeit für sie und kann auch total schnell in dieses Gefühl gehen, in dieses, hey, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich habe sehr viele Tränen vergossen, in der Zeit, in der wir auf dich gewartet haben und jetzt bist du endlich hier und oh, auch wenn du gerade total, mich in dem Fall, auch wenn ich gerade total genervt bin, liebe ich dich über alles und bin so dankbar, dass du hier bist und das macht natürlich sehr, sehr viel einfacher. Ansonsten an meine eigene Kinderwunschzeit, glaube ich, würde ich gar nicht so viel zurückdenken, wenn ich nicht das zu meinem Beruf hätte und mit so vielen Kinderwunschfrauen jeden Tag zu tun hätte. Was nicht schlimm ist, also ganz im Gegenteil, ich finde es total bereichernd, ich liebe ja meinen Job, ich finde es total erfüllend und dadurch denke ich einfach häufiger an meine Kinderwunschzeit zurück, aber auch dadurch, dass es für mich keine Zeit ist, wo ich sage, oh Gott, ich will die vergessen, es war so schrecklich, weil es war nicht alles schrecklich, ich konnte so, so viel lernen und es war eine gute Zeit und eine Zeit, die auf jeden Fall Sinn hatte. Und deswegen denke ich im Guten daran zurück und bin im Frieden mit dieser Kinderwunschzeit. Von dem her ist diese Zeit da. Ich bin dankbar, dass sie da war und dass ich daraus so viel mitnehmen konnte, was ich jetzt nutzen kann, wo ich Mama bin. Das ist wirklich, es dient mir, diese Zeit dient mir Unglaubliches. Und genau, von dem her denke ich da schon ab und zu eben zurück, aber jetzt auch nicht eben jetzt irgendwie schlimm oder dass ich denke, oh Gott, zum Glück ist es vorbei. Ganz im Gegenteil. Also wir hatten auch wirklich eine gute Zeit. Ja. Ich möchte vielleicht mal ganz kurz hier noch anmerken, alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Wenn du als Mama oder als werdende Mama oder als Mama, vielleicht noch nicht schwanger, aber bald Mama, wenn du das anders machen möchtest, wenn du eine andere Meinung hast, wenn du da nicht d'accord gehst, ist es absolut okay. Das ist total in Ordnung. Du darfst deine eigene Meinung haben, du darfst dein Kind so aufziehen, wie du möchtest. Ja? Sofern es in Liebe ist und sofern es mit viel Geborgenheit ist und mit Zärtlichkeit und sowas, darfst du mit deinem Kind sonst natürlich tun und lassen, was du möchtest. genau. Und da sind wir auch nochmal bei einem ganz guten Thema. Ich möchte dir von einer Erfahrung erzählen, die ich letzte Woche gemacht habe auf Instagram. Und zwar, ich habe auf Instagram eine Story gesehen von einer Frau, die eine Spielplatzsituation geschildert hat. Also die Frau ist Mutter und war mit ihrem Kind offensichtlich auf dem Spielplatz und hat da eine Situation beobachtet, die sie so nicht in Ordnung fand. Und es war so, der Grundtenor dieser Story war so ein bisschen, es geht gar nicht, was die Mama da gemacht hat. Und so nach dem Motto, ich verurteile das. Ich habe dann daraufhin geschrieben, dass ich das sehr schade finde, weil sie auch eine gewisse Reichweite hatte. Oder hat, dass ich das sehr schade finde, dass sie das so schreibt, weil es vielleicht anderen Müttern einfach ein schlechtes Gefühl gibt. Und dafür gibt es ja auch diesen Begriff. Und das heißt, der Begriff heißt Mom-Bashing. Und das ist wirklich sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dafür kriegt man auch erst ein Gefühl, wenn man selber Mama ist. Wenn man häufig mit dem Gefühl vielleicht auch konfrontiert wird, was falsch zu machen oder nicht perfekt zu sein, nicht genug zu sein, Dinge vielleicht auch nicht zu wissen, etc. Und wenn man dann eben vielleicht noch so eine Story sieht, dann gibt einem das erst recht kein gutes Gefühl, weil man dann denkt, oh Gott, ich bin wirklich komplett falsch, weil man vielleicht es genau so letzte Woche noch gemacht hat. Warum auch immer. Also ich persönlich, das habe ich auch in der Nachricht an die Frau geschrieben, ich würde es auch anders machen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt keine gefährdende Situation gewesen für das Kind. Es war eine ganz normale Spielplatzsituation. Und aber auch wenn ich das anders machen würde, bringe ich trotzdem Verständnis auf für die Mutter, weil eventuell hatte sie einfach, wie gesagt, eine scheiß Nacht oder einen harten Tag oder es ist sonst irgendwas passiert, eine kurze Zündschnur und dann macht man Dinge, wo man vielleicht einfach nicht drüber nachdenkt. Und was aber auch nicht schlimm ist, was einfach auch mal sein kann. Und ich finde das dann halt einfach nicht okay, wenn man dann das einfach nach draußen trägt. Und ich habe, was mir dann auch zum Beispiel wichtig ist, dass man, wenn man in der Situation ist, wenn man sowas beobachtet, in den Dialog zu gehen mit der Frau, mit der Mama und zu sagen, hey, ich habe auch ein Kind übrigens. Was ich gerade beobachten konnte, ist Folgendes. Mir ist das auch schon mal passiert und mir ist im Nachhinein einfach dann so gekommen, hey, vielleicht gibt es noch eine schönere Lösung für das Ganze. Also im respektvollen Austausch zu gehen mit der Mutter, nicht von oben herab, sondern hey, mir ging es genauso oder einfach auf Augenhöhe zu sein und in den Dialog zu gehen. Weil alles andere bringt der Mutter nichts und alles andere ist einfach nicht cool. Und dieses Mom-Bashing ist deswegen auch nicht cool, weil Mütter das auch nur machen, damit sie sich als was Besseres fühlen. Und so von eben dieses von oben herab und ich mache das ja besser. Und was man damit ja tut, ist ja eigentlich nur seine eigene Unzulänglichkeit zu verstecken, vor sich selber und vor anderen. Und ja, also ich find's einfach etwas, was man sich einfach stecken kann als Mama. Ich bin da auch ehrlich gesagt ziemlich allergisch darauf, auf das ganze Thema, weil auch ich bin zum Glück nicht so oft davon betroffen, beziehungsweise wirklich kaum. Aber ich kriege das, wenn man halt mit vielen Müttern unterwegs ist, dann kriegt man das einfach mit. Und dazu gehört zum Beispiel auch nett verpackte Kritik. Zum Beispiel, ich könnte ja mein Kind nicht so früh schon in die Kita geben, dafür liebe ich es einfach zu sehr. Und das ist ja also eigentlich nett verpackt, wenn man dann zum Beispiel auch noch sagt, boah, das finde ich echt cool von dir, dass du das kannst. Ich könnte es ja nicht. Aber es kann ganz, ganz viel in der anderen Mama auslösen. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr sensibel sein muss und sein darf und auch wirklich sein Mitgefühl, seine Empathie, einfach sehr einfühlsam sein muss. Ja, und Mitgefühl und Empathie einfach einschalten muss. Wirklich muss. Und was mich an der Story von letzter Woche auch nochmal einfach gestört hat, ist, dass sie auch eine ehemalige Kinderwunschfrau war und gerade in der Kinderwunsch-Community größtenteils immer dieser Community-Gedanken hochgehalten wird, gesagt wird, hey, wir halten zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig, wir supporten uns. Und manchmal habe ich das Gefühl, sobald dann die Person Mama ist, wird auch Da ist es dann hinfällig. Also dieser Community-Gedanken ist nicht mehr zwischen Müttern dann. Und das finde ich total schade, weil gerade Mütter müssten sich unterstützen. Weil jede Mama weiß, dass die andere Mama es einfach teilweise sehr hart hat, auch Scheißphasen erlebt, nicht viel Schlaf kriegt. Natürlich auch total viel Glück und es ist so, so schön, ein Kind zu haben. Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe es wirklich, ich möchte es nicht mehr eintauschen. Aber es gibt halt auch diese negativen Seiten. Es gibt die Seiten, die sehr anstrengend sind. Und jede Mama weiß das. Und warum können Mütter sich nicht gegenseitig einfach liebevoll unterstützen, da sein, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, in Ich-Botschaften kommunizieren und nicht dieses von oben herab und diese Mutter macht das und das geht ja gar nicht. Das ist wirklich ein Thema, da wird es mir ganz anders und da könnte ich ausflippen. Und deswegen möchte ich das jetzt hier einfach nochmal anbringen. Wenn du noch im Kinderwunsch bist oder werdende Mama oder vielleicht schon Mama bist, einfach in bestimmten Situationen im Austausch mit anderen Müttern liebevoll drauf zu blicken, verständnisvoll drauf zu blicken und im Zweifel nicht belehrend und von oben herab und arrogant zu reden und auch nicht hintenrum, sodass es die Mama nicht mitbekommt, sondern in direkten Dialog zu gehen. Und da wirklich einfühlsam zu sprechen. Und wir kennen das alle, wir machen alle Fehler und wir haben auch alle Angst, dass wir irgendwas falsch machen bei unserem Kind. Und wir versuchen alles wirklich so perfekt wie möglich zu machen, aber wir sind auch nur Menschen und wir machen Fehler in unserer Erziehung und wir machen Fehler im Umgang mit unserem Kind. Und dann wünsche ich mir entweder eine andere Mutter, die einfach die Fresse halten und denken, sorry für den Ausdruck, und denken, ist halt so, solange es nicht irgendwie gefährlich ist für das Kind, muss ich da meinen Senf nicht dazugeben. Oder das Gespräch mit mir suchen und dann sagen, hey Sandy, mir ist die Situation aufgefallen, ich habe das beobachtet. Wie ging es dir denn damit? Hast du irgendwie, mir ging das ähnlich mal. Kann ich dir vielleicht irgendeine Empfehlung geben? Möchtest du es hören? Auch diese Frage, möchtest du es erstmal hören? Ja, ist ja auch so wichtig. Okay, das war es jetzt aber zum Thema Mom-Bashing. Vielleicht behältst du es einfach im Hinterkopf und wenn es nur eine Aussage von dir ein bisschen bremst in Zukunft, dann ist es ja schon wunderschön. Genau. Und auch da möchte ich sagen, auch ich bin davon nicht ausgenommen. Auch ich habe einen hohen Perfektionsgedanken Und ich denke mir manchmal auch, uff, das kann man aber so ja eigentlich nicht machen oder ich weiß, wie es besser geht, in Anführungsstrichen. Aber sich da auch einfach mal auf die Zunge zu beißen oder einfach zu fragen, ich habe eine Empfehlung, möchtest du es hören? Aber man muss es auch nicht. Man kann doch einfach mal nichts sagen. Man muss nicht immer Ratschläge verteilen. Genau. Das sage ich jetzt hier so neunmal klug, wo ich doch einen Podcast habe, der sich zu, ich sage jetzt mal, 50% aus Ratschlägen speist. Aber ja, vielleicht resoniert es mit dir und vielleicht weißt du, spürst du, was ich meine. Und ich hoffe, ich habe es gut ausgedrückt und konnte mich da jetzt einfach verständlich machen. Du Liebe, das war jetzt mal so ein Summary, ganz kurz, knapp, einfach mal so ein grober, Überblick, ein grober Überblick über mein Leben momentan, wie es mit Carla ist, wie es in der Beziehung ist mit Boris. Wie gesagt, es war grob, es war gefühlt, es ist wirklich nur die Oberfläche und hinter jedem einzelnen Thema könnte ich 5 Podcast-Folgen aufnehmen. Die Frage ist, wer möchte das hören, aber es ist, wie gesagt, sehr oberflächlich und ich habe viele Themen auch wirklich nur ganz kurz angeschnitten und bin da jetzt auch ein bisschen durchgerusht. Trotzdem ist es jetzt wieder über eine Stunde geworden, dieser Podcast. Ich hoffe, du konntest dir was draußen mitnehmen. Wenn du vertiefende Fragen hast zu etwas, wenn du von mir Empfehlungen zu etwas möchtest, wenn du, weiß ich nicht, dich interessiert, mit welcher Prämilch wir ihren Brei anrühren, I don't know, dann frag mich das gerne. Stell mir die Frage auf Instagram, stell mir die Frage über E-Mail, wie du möchtest, wie es sich für dich besser anfühlt. Und dann werde ich die auch beantworten. Und ja, denk dran, die nächste Podcast-Folge gibt es erst in 2 Wochen. Ganz wichtig. Und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe, fühl dich umarmt und behalte im Hinterkopf: Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.